Heute geht es um eine Geschichte, die für Dr. Watson persönlicher war als die meisten Fälle, die er je erlebt hat. 3 Jahre lang glaubte er, seinen besten Freund verloren zu haben. 3 Jahre lang war Sherlock Holmes für ihn nichts weiter als eine Erinnerung. Und dann kam ein Abend in London, der alles verändern sollte. Los geht's mit Das leere Haus, Teil 1.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Manche Verluste begleiten einen ein Leben lang. Man lernt mit ihnen zu leben. Doch ganz hinter sich lässt man sie nie. Nach den Ereignissen an den Reichenbachfällen war London für mich nicht mehr dieselbe Stadt. Ich begegnete Holmes überall. In den Straßen, die wir gemeinsam gegangen waren. In den Fenstern der Baker Street. Selbst in den Berichten über neue Verbrechen. Oft fragte ich mich dann, was Holmes aufgefallen wäre, welche Kleinigkeit er gesehen hätte, welcher Zusammenhang ihm sofort klar geworden wäre, während die übrigen noch im Dunkeln tappten. Meist blieb ich mit diesem Gedanken allein. Bis zu jener Angelegenheit, die alles verändern sollte. Im Frühjahr 1894 sprach ganz London über den Mord an Ronald Adair, dem Sohn des Earl of Maynooth. Tagelang füllte der Fall sämtliche Zeitungen der Stadt. Und auch mich ließ er nicht los. Nicht allein wegen seiner Rätselhaftigkeit, sondern weil er mich immer wieder daran erinnerte, wie sehr Holmes fehlte. Denn das war ein Fall, der ihn sofort fasziniert hätte. Je mehr ich über Ronald Adair las, desto weniger verstand ich, weshalb ausgerechnet er hatte sterben müssen. Er war jung, wohlhabend und, soweit man wusste, mit niemandem verfeindet. Sein Leben verlief in geordneten Bahnen. Wie viele junge Herren seiner Gesellschaft verbrachte er manche Abende in den Londoner Clubs beim Kartenspiel. Auch am Tag seines Todes hatte er im Bagatelle Club gespielt. Zu seinen Mitspielern gehörten ein gewisser Mr. Murray, Sir John Hardy und Colonel Moran. Nichts deutete damals darauf hin, dass dieser Tag anders enden würde als viele zuvor. Am Abend des 30. März kehrte Ronald Adair gegen 10 Uhr nach Hause zurück. Seine Mutter und seine Schwester waren außer Haus. Das Dienstmädchen hörte ihn die Treppe hinaufgehen und sein Zimmer betreten. Danach verlor sich seine Spur. Im Haus schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Niemand hörte einen Streit, nichts gab Anlass zur Sorge. Erst als Lady Maynooth und ihre Tochter gegen 11:30 zurückkehrten, bemerkte man, dass etwas nicht stimmte. Die Tür zu Adairs Zimmer war verschlossen. Auf Klopfen und Rufen kam keine Antwort. Schließlich ließ man die Tür aufbrechen. Was man dahinter fand, gab dem Fall seinen eigentlichen Schrecken. Ronald Adair lag tot neben seinem Schreibtisch. Eine Kugel hatte ihn getroffen. Doch weder fand sich eine Waffe im Zimmer, noch ein Hinweis darauf, wer den Schuss abgegeben hatte. Auf dem Tisch lagen Geldscheine, Münzen und einige Notizen zu seinen Kartenspielen. Gerade dieses Bild blieb mir im Gedächtnis. Es wirkte, als habe Adair noch wenige Augenblicke zuvor ruhig dort gesessen und seine Abrechnungen geprüft. Nichts deutete auf einen Kampf hin, nichts darauf, dass er Gefahr gewittert hätte. Und doch hatte ihn der Tod mitten in dieser alltäglichen Beschäftigung erreicht. Je länger ich über den Fall nachdachte, desto weniger ließ er mich los. Immer wieder sah ich das Zimmer vor mir, den Schreibtisch, das Geld und die sorgfältigen Notizen eines Mannes, der offenbar geglaubt hatte, einen ganz gewöhnlichen Abend vor sich zu haben. Und doch passte nichts zusammen. Ich nahm die Zeitungsberichte mit zu meinen Patienten, las sie abends erneut, ging dieselben Einzelheiten immer wieder durch. Während meiner Besuche kehrten meine Gedanken ständig zu Ronald Adair zurück und damit auch zu Holmes. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich wieder das Gefühl, vor einem Rätsel zu stehen, das nach ihm verlangte. Immer wieder fragte ich mich, was ihm aufgefallen wäre, welche Kleinigkeit er gesehen hätte, die allen anderen entgangen war. Am Abend desselben Tages konnte ich dem Drang nicht länger widerstehen. Nach meinen Besuchen führte mich mein Weg durch den Hyde Park. Als ich gegen 6 Uhr Park Lane erreichte, fiel mir schon von Weitem eine kleine Menschenmenge auf. Mehrere Passanten waren stehen geblieben und blickten zu einem Fenster im 2. Stock eines stattlichen Hauses hinauf. Das also war Nummer 427 Park Lane. Das Haus, in dem Ronald Adair den Tod gefunden hatte. Vor dem Gebäude hatten sich allerlei Neugierige versammelt, wie sie sich in London stets dort einfinden, wo ein Unglück die öffentliche Aufmerksamkeit fesselt. Einige tauschten eifrig Vermutungen aus, andere blickten schweigend zu dem Fenster empor, als könne es ihnen sein Geheimnis preisgeben. Ein großer, schmaler Herr mit getönten Gläsern trug gerade mit bemerkenswerter Selbstsicherheit seine eigene Theorie des Verbrechens vor. Für einen Augenblick hielt ich ihn tatsächlich für einen Ermittler von Scotland Yard. Ich hörte ihm eine Weile zu. Seine Erklärung erschien mir jedoch kaum überzeugender als die Spekulationen der übrigen Zuschauer. Schließlich richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das Haus selbst. Mein Blick wanderte zu dem Fenster im 2. Stock und von dort hinunter auf dem schmalen Gartenstreifen. Dort standen die Krokusse, von denen in den Zeitungen die Rede gewesen war. Ich ging einige Schritte auf und ab, betrachtete die Fassade, die Fenster und die Umgebung. Immer wieder versuchte ich mir vorzustellen, was sich hier in jener Nacht abgespielt haben mochte. Doch je länger ich dort stand, desto weniger wollte sich ein Bild ergeben. Nichts schien zusammenzupassen. Jeder Gedanke führte zu einer neuen Frage. Ich war noch mit diesen Überlegungen beschäftigt, als ich mich umdrehte und mit einem alten Mann zusammenstieß, der unmittelbar hinter mir gestanden hatte. Mehrere Bücher glitten ihm aus dem Arm und fielen auf das Pflaster. Ich entschuldigte mich sofort für meine Unachtsamkeit und bückte mich, um die Bände aufzuheben. Während ich sie einsammelte, fiel mein Blick auf einen der Titel. Er lautete »Der Ursprung der Baumverehrung«. Ein sonderbares Werk, das eher in die Hände eines leidenschaftlichen Sammlers als in die eines gewöhnlichen Lesers zu passen schien. Doch der alte Herr nahm meine Entschuldigung keineswegs freundlich auf. Kaum hatte ich ihm die Bücher zurückgegeben, riss er sie mir beinahe aus der Hand und prüfte die Einbände mit sichtbarer Sorge, als fürchte er, eines seiner kostbaren Stücke könne Schaden genommen haben. Auch seine Stimme war rau und gereizt, sein ganzes Auftreten irgendwie unerquicklich. Ich versicherte ihm noch einmal, wie leid mir mein Missgeschick tue. Doch er schien unversöhnlich. Kurz darauf verschwand er auch schon zwischen den Schaulustigen. Ich aber blieb mit denselben Fragen zurück, die mich bereits nach Park Lane geführt hatten. Wenn überhaupt, verstand ich den Fall nun noch weniger als zuvor. Schließlich machte ich mich auf den Heimweg. Doch das Rätsel von Park Lane ließ mich nicht los. Selbst unterwegs kehrten meine Gedanken immer wieder dorthin zurück. Ich war kaum in meiner Praxis angekommen, als das Dienstmädchen mir meldete, ein Besucher wünsche mich zu sprechen. Zu meinem Erstaunen war es derselbe alte Mann, mit dem ich vor Park Lane zusammengestoßen war. Er stand in der Tür mit gebückter Haltung und die Arme voller Bücher. Diesmal wirkte er beinahe verlegen. Er entschuldigte sich zugleich für seine Unhöflichkeit. Sein Gewissen, so erklärte er, habe ihm keine Ruhe gelassen, seit er einen freundlichen Herrn so grob behandelt habe. Ich versicherte ihm, dass die Sache längst vergessen sei. Darauf erzählte er mir von seinem kleinen Buchladen in der Nähe der Church Street und begann mir einige seiner Bücher anzupreisen. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Während er sprach, wanderte sein Blick durch mein Arbeitszimmer. Irgendwann lenkte er meine Aufmerksamkeit auf eines der Bücherregale. Ich wandte mich um nachzusehen. Doch als ich mich wieder nach ihm umsah, war der alte Buchhändler verschwunden. Für einen Augenblick verstand ich nicht, was ich sah. Auf der anderen Seite meines Schreibtisches stand Sherlock Holmes. Und er lächelte. Noch heute fällt es mir schwer, diesen Augenblick zu beschreiben. 3 Jahre lang hatte ich keinen Zweifel daran, dass Sherlock Holmes tot war. Ich hatte seinen Abschiedsbrief gelesen. Ich war an den Reichenbach-Fällen gewesen. Alles sprach dafür, dass ich meinen Freund für immer verloren hatte. Und nun stand er vor mir. Für einen Moment glaubte ich, mein Verstand spiele mir einen Streich. Ich weiß nur noch, dass ich ihn anstarrte, unfähig, auch nur ein Wort zu sagen. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Ich glaube, es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich in Ohnmacht fiel. Als ich wieder zu mir kam, stand Holmes neben mir. Zum ersten Mal wirkte er nicht überrascht, sondern ernsthaft besorgt.
»Mein lieber Watson, ich fürchte, mein Auftritt war etwas wirkungsvoller, als ich beabsichtigt hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so heftig reagieren würden.«
Ich griff nach ihm, denn ich konnte kaum glauben, dass er wirklich vor mir stand.
»Holmes! Mein Gott, Sie leben!«
»Langsam, mein lieber Watson. Setzen Sie sich erst einmal. Ich fürchte, es gibt einiges zu erklären.«
»Welche Erklärung? Holmes, ich hätte schwören können, Sie nie wiederzusehen.«
Ich konnte den Blick nicht von ihm lösen. Noch immer suchte mein Verstand nach einer anderen Erklärung für das, was ich vor mir sah.
»Aber nein, Sie sind es wirklich.«
Dann setzte er sich mir gegenüber und zündete sich eine Zigarette an. Diese kleine, alltägliche Bewegung erschien mir in diesem Augenblick vertrauter als alles andere in diesem Raum. Den abgetragenen Mantel und die schlichte Kleidung des Buchhändlers trug er noch immer. Die weißen Haare, die Backenbärte und die übrigen Teile seiner Verkleidung lagen bereits zwischen den Büchern auf meinem Tisch. Nun konnte ich ihn zum ersten Mal genauer betrachten. Die vergangenen Jahre waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er wirkte schmaler als früher. Sein Gesicht war härter geworden. Und doch erkannte ich hinter all dem sofort den Mann wieder, den ich verloren geglaubt hatte. Sherlock Holmes saß wieder in meinem Arbeitszimmer. Während ich ihn ansah, begann etwas von jener Leere zu verschwinden, die sein Tod in meinem Leben hinterlassen hatte. Doch mit der Erleichterung kamen auch die Fragen. 3 Jahre lang hatte ich geglaubt, meinen Freund am Reichenbach-Fall verloren zu haben. Und nun war er hier, als sei er aus dem Grab zurückgekehrt.
Holmes, setzen Sie sich und erzählen Sie mir endlich, was damals wirklich geschah.
Beginnen wir mit dem größten Irrtum von allen. Ich bin damals nie in die Schlucht gestürzt.
Das sind Sie nicht?
Nein. Alles sprach zunächst dafür. Und bis zu einem gewissen Punkt hatten Sie völlig recht, Watson. Doch dann nahm die Sache allerdings eine etwas andere Wendung. Als Moriarty auf dem schmalen Pfad vor mir stand, glaubte ich tatsächlich, dass meine Laufbahn an ihr Ende gekommen sei. Er gestattete mir, Ihnen einige Zeilen zu schreiben. Ich ließ den Brief bei meinem Zigarettenetui und meinem Stock zurück und ging mit ihm bis an das Ende des Pfades.
Aber ich sah Ihre Fußspuren, Holmes. Sie führten bis an den Rand des Falls. Von einer Rückkehr war nichts zu sehen.
Ganz richtig. Dort stellte ich mich ihm. Moriarty zog keine Waffe. Sein eigenes Spiel war verloren. Alles, was ihm blieb, war Rache. Er warf sich auf mich und wir rangen am Rand des Falls. Glücklicherweise beherrschte ich einige Kunstgriffe des Baritsu. Sie retteten mir an diesem Tag vermutlich das Leben. Schließlich konnte ich mich aus seinem Griff lösen. Moriarty verlor das Gleichgewicht, rang noch einen Augenblick um Halt und stürzte in die Tiefe.
Aber wie sind Sie dort überhaupt fortgekommen?
Genau diese Frage stellte sich mir damals ebenfalls. Als Moriarty verschwunden war, wurde mir jedoch etwas klar. Er war nicht der einzige Mann, der meinen Tod gewünscht hätte.
Also nutzten Sie die Gelegenheit?
Ja.
Und ließen die ganze Welt glauben, Sie seien mit Moriarty in die Tiefe gestürzt?
Für eine Weile musste es so sein. Glücklicherweise bot mir die Felswand überhaupt erst die Möglichkeit dazu. Der Fels neben dem Pfad war nicht ganz so glatt, wie er von unten erschien.
Also kletterten Sie wieder hinauf?
Ja, es war unheimlich mühselig. Die Felsen waren glitschig, meine Griffe unsicher und mehr als einmal glaubte ich, den Halt zu verlieren. Schließlich erreichte ich einen schmalen Vorsprung oberhalb des Pfades. Dort versteckte ich mich vor ihnen und den anderen Männern. Sie dachten ja bereits, ich sei tot.
Ich hätte ihm vieles erwidern können. Jahre des Zweifelns, der Trauer und der offenen Fragen ließen sich nicht mit wenigen Worten beiseite schieben. Doch in diesem Augenblick spielte all das keine Rolle. Holmes lebte. Und das war mehr, als ich noch vor einer Stunde zu hoffen gewagt hätte.
Erst als sie fort waren, glaubte ich für einen Moment, die größte Gefahr liege hinter mir. Dann schlug plötzlich ein Stein neben mir ein. Dann ein weiterer. Ich blickte hinauf und sah einen Mann am Rand stehen.
Moriarty war also nicht allein.
Einer seiner engsten Verbündeten hatte den Kampf beobachtet. Er wusste nun, dass ich noch lebte. Und er beschloss, die Sache selbst zu Ende zu bringen. Ein weiterer Gesteinsbrocken verfehlte mich nur knapp. Da wurde mir klar, dass ich dort nicht bleiben konnte. Der Weg nach oben war abgeschnitten.
Also blieb Ihnen nur der Abstieg?
Ja. Und ich kann Ihnen versichern, Watson, dass er mir weit weniger gefiel als der Aufstieg. Aber schließlich erreichte ich den Pfad wieder und verschwand über die Berge.
Und dann? Was wurde aus Ihnen?
Zunächst führte mich mein Weg nach Florenz. Eine Woche später war ich dort. Zum ersten Mal seit den Reichenbach-Fällen war ich sicher, dass niemand wusste, was aus Sherlock Holmes geworden war.
Niemand? Nicht einmal ich?
Nein, mein lieber Watson. Auch sie musste ich im Dunkeln lassen.
Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr fiel es mir schwer, ihm in die Augen zu sehen.
3 Jahre lang habe ich geglaubt, Sie seien tot.
Ich weiß, Watson. Und glauben Sie mir, diese Entscheidung fiel mir nicht leicht. Doch hätte auch nur ein einziger Mensch geahnt, dass ich noch lebte, wäre alles gescheitert. Gerade weil Sie davon überzeugt waren, machte Ihr Bericht meinen Tod glaubwürdig.
Er versuchte nicht, es weiter zu beschönigen. Für einen Moment schwiegen wir beide. Noch immer wusste ich nicht recht, ob ich ihm Vorwürfe machen oder ihn einfach in die Arme schließen sollte. Gleichzeitig wurde mir klar, dass seine Rückkehr kein Zufall war. Sherlock Holmes war nicht nach London zurückgekehrt, um alte Freundschaften zu pflegen oder in Erinnerungen zu schwelgen. Er war zurückgekehrt, weil seine Arbeit noch nicht beendet war. Doch eine Frage ließ mich nicht los. 3 Jahre lang hatte ich ihn für tot gehalten. Jetzt wollte ich endlich erfahren, wo er gewesen war.
Wie ist es Ihnen in all den Jahren ergangen, Holmes? Wo sind Sie gewesen?
Ich blieb nicht lange an einem Ort. Von Italien aus führte mich mein Weg weit nach Osten. Ich hielt mich eine Zeit lang in Tibet auf, kam bis nach Lhasa und verbrachte später einige Monate in Frankreich mit chemischen Arbeiten.
Holmes erzählte davon mit einer Gelassenheit, die mich beinahe ärgerte. Für ihn schienen diese Jahre kaum mehr gewesen zu sein als eine Reihe von Reisen und Untersuchungen. Für mich war es eine lange Zeit gewesen, in denen ich geglaubt hatte, meinen besten Freund verloren zu haben.
Und während all dieser Zeit wusste tatsächlich niemand, dass Sie noch lebten?
Fast niemand. Nur Mycroft war eingeweiht. Ich brauchte jemanden in London, der gelegentlich Nachrichten für mich entgegennahm, Geld beschaffte und gewisse Angelegenheiten für mich regelte. Für diese Aufgabe war niemand geeigneter als mein Bruder.
Bei seinen Worten dachte ich unwillkürlich an die Baker Street und damit auch an Mrs. Hudson. Niemand hatte Holmes' Verlust aufrichtiger beklagt als sie.
Mehr als einmal hätte ich Ihnen gern geschrieben, aber das wäre ein zu großes Risiko gewesen.
Für wen? Für Sie etwa?
Nein, für alles, was ich erreichen wollte. Sie hätten nicht einfach einen Brief gelesen und die Sache auf sich beruhen lassen, Watson.
Wahrscheinlich nicht.
Sie hätten nach mir gesucht. Sie hätten Fragen gestellt. Und früher oder später hätte jemand bemerkt, dass Sherlock Holmes vielleicht doch nicht so tot war, wie die Welt glaubte. Das durfte nicht geschehen.
Also warteten sie.
Bis nur noch ein Mann übrig war. Der gefährlichste von Moriartys Verbündeten.
Der Mann am Reichenbach-Fall?
Genau der. Und glauben Sie mir, Watson, Moriarty vertraute ihm nicht ohne Grund.
Mehr war aus Holmes nicht herauszubekommen. Ich kannte dieses Schweigen. Es bedeutete, dass er bereits weitergedacht hatte, als er auszusprechen bereit war.
Und Ronald Adair? Wo fügt er sich in das Ganze ein?
An einer sehr wichtigen Stelle. Sein Tod ist der Grund, weshalb ich heute wieder in London bin.
Dann hat sein Mord tatsächlich etwas mit diesem Mann zu tun?
Davon bin ich überzeugt.
Und Sie wissen bereits wie?
Ich habe einen sehr starken Verdacht, Watson. Mehr möchte ich Ihnen heute Abend noch nicht verraten.
Er lehnte sich entspannt zurück und sah mich mit jener Mischung aus Vergnügen und Hartnäckigkeit an, die ich nur zu gut kannte.
Gedulden Sie sich noch ein wenig. Vor dem Morgen werden Sie die Sache vermutlich ebenso klar sehen wie ich.
Noch während Holmes sprach, wurde mir etwas bewusst. Er beantwortete zwar alle meine Fragen, doch seine Gedanken waren längst woanders. Für Holmes waren die vergangenen Jahre bereits abgeschlossen. Seine Aufmerksamkeit galt dem Mann, den er zu fassen hoffte.
Ich war heute bereits in der Baker Street. Und dort hat mich jemand gesehen, von dem ich annehme, dass er die Beobachtung unverzüglich melden wird.
Sie hoffen also, ihn damit aus seinem Versteck zu locken?
Das hoffe ich nicht nur, Watson. Damit rechne ich. Wenn ich mich in seinem Charakter nicht täusche, wird er handeln.
In diesem Augenblick begriff ich, dass Holmes bereits mehrere Schritte voraus war. Während ich noch versuchte, seine Rückkehr zu begreifen, hatte er seinen Blick längst auf das gerichtet, was vor uns lag. Die eigentliche Jagd hatte für ihn längst begonnen.
Doch darüber können wir später sprechen. Zunächst müssen wir uns einer anderen Sache widmen.
Dann hat Ihre Jagd also nie wirklich geendet.
Keineswegs.
Das hatte ich mir beinahe gedacht. Was erwarten Sie von mir?
Vor allem Gesellschaft, Watson. Und Ihren Revolver. Und natürlich Ihre gewohnte Zuverlässigkeit.
Dann können Sie auf mich zählen. Wann brechen wir auf?
Gegen 9:30. Bis dahin können wir in Ruhe zu Abend essen. Danach werden wir sehen, ob meine Rechnung aufgeht. Bis dahin bleibt uns nur eines. Geduld, mein lieber Watson.
Für mich ist das einer der emotionalsten Momente der ganzen Holmes-Reihe. 3 Jahre lang glaubt Watson, seinen Freund verloren zu haben. Und dann steht Holmes plötzlich wieder vor ihm.
Ja, und Watson war damals mit diesem Gefühl nicht allein. Auch viele Leser hatten Holmes bereits verloren geglaubt.
Dabei hatte Doyle Holmes nach den Reichenbach-Fällen eigentlich verabschiedet. Er wollte sich lieber anderen Geschichten widmen.
Doch die Reaktionen waren so heftig, dass Doyle Holmes schließlich zurückbrachte. Und genau deshalb ist das leere Haus für viele Fans etwas Besonderes. Hier kehrt Holmes nicht nur nach London zurück, sondern hier beginnt seine Geschichte von neuem.
Und ehrlich gesagt kann ich Watson verstehen. Nach 3 Jahren hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert.
Wahrscheinlich wie die meisten von uns. Aber genau das macht diese Geschichte so spannend. Kaum ist Holmes zurück, holt ihn die Vergangenheit schon wieder ein. Und für die Wiedersehensfreude bleibt den beiden nicht viel Zeit. Die eigentliche Jagd hat gerade erst begonnen.
Wenn dir unsere heutige Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und folge uns auf Instagram, damit du keine neue Folge verpasst. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 von Das leere Haus. Dann erfahren wir, wer der geheimnisvolle Gegner ist, auf den Holmes seit Jahren wartet und ob sein Plan aufgeht. Bis nächste Woche bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.